Eine Theorie besagt, dass nicht jede Art bewahrt werden kann. Das sei unmöglich. Welche brauchen wir unbedingt und auf welche könnten wir theoretisch verzichten? Umweltökonomen und einige Naturschützer glauben, um seltene Arten oder auch ganze Ökosysteme zu retten, müssen wir ihren Wert bestimmen, knallhart mit dem Taschenrechner. Doch ist eine wirtschaftliche Bewertung der Natur wirklich sinnvoll? Dazu habe ich jetzt Professor Dr. Hans Jürgens am Telefon. Er ist Umweltökonom am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Guten Morgen, Professor Hans Jürgens.
Guten Morgen.
Was genau macht eigentlich ein Umweltökonom, mal so ganz lapidar gefragt?
Naja, ein Umweltökonom sieht die Umwelt als ein knappes Gut. Ökonomie hat ja mit Knappheit zu tun. Und wir haben eigentlich weniger von sauberer Umwelt, als wir eigentlich brauchen. Das ist eine Knappheitssituation. Und die Ökonomen versuchen, diese Knappheitssituation zu erfassen und zu beschreiben, unter Nutzen- und Kostengesichtspunkten auch zu bewerten und auch Instrumente zu empfehlen und zu entwickeln, wie solche Knappheitssituationen überwunden werden können.
Kommen wir mal zu diesen Kostengesichtspunkten. Könnten Sie uns ein Beispiel nennen, einer Art oder eines Lebensraumes und wie viel diese oder dieser wert ist und vielleicht auch warum?
Ja, es gibt vielleicht Beispiele zu Grünland oder vielleicht auch zu Mooren. Nehmen wir mal Moore. Da beobachten wir, dass Moore trockengelegt wurden und auch noch trockengelegt werden. Und wir erkennen heute, dass Moore wichtige Leistungen für den Menschen erbringen. Und aus der ökonomischen Sicht geht es darum, diese Leistungen zu erfassen. Was sind das für Leistungen von Mooren? Und dann zu bewerten. Bei den Mooren ist es beispielsweise so, dass sie Kohlenstoff speichern. Das ist wichtig für den Klimaschutz. Oder dass dort, wo Moore sind, haben wir verminderte Einträge in das Grundwasser. Auch das ist eine Leistung von Mooren. Oder, um ein drittes Beispiel zu nennen, in den Moorgebieten sind besonders viele Arten. Also der Artenreichtum ist dort anders und auch besonders hoch. Das sind Leistungen, die die Moore erbringen. Und wir versuchen, diese Leistungen zu erfassen, zu identifizieren. Und wenn es geht, diese Leistungen auch mit einem ökonomischen Wert zu versehen. Dieser ökonomische Wert könnte beispielsweise beim CO2 sein, ein Preis für CO2. Oder bei den Reinigungsleistungen für das Grundwasser, die Kosten, die eingespart werden, dadurch, dass Grundwasser nicht aufbereitet werden muss. Oder beim Verlust der biologischen Vielfalt können auch Menschen befragt werden, ist es ihnen etwas wert, dieses Moorgebiet zu erhalten und etwas dafür herzugeben. Das sind typische Ansatzpunkte und das ist ein Beispiel, wie Umweltökonomen vorgehen.
Das werden Sie bestimmt des Öfteren gefragt, nehme ich an, müsste man nicht eigentlich alle Arten und Lebensräume schützen? Mit welchen Kriterien kann man denn entscheiden, welche Arten und Lebensräume wertvoller sind und welche eher nicht so?
Also wir können nie alle Arten und Lebensräume gleichzeitig schützen. Wir haben überall auf der Welt, in Deutschland, aber auch anderswo, Nutzungskonflikte. Und wir wollen das Land nutzen, um dort bestimmte Agrarprodukte anzubauen. Wir wollen das Land nutzen, um Siedlungsflächen, Verkehrsflächen dort zu haben. Und das führt immer zu Trade-offs, zu Nutzungskonflikten. Und wir können versuchen, also neben rechtlichen Schutzvorschriften, die es hier gibt, können wir versuchen, darauf hinzuweisen, dass etwas verloren geht, wenn diese Flächen verloren gehen. Wir versuchen also abzuwägen zwischen den Nutzen und Kosten. Das ist eigentlich die Idee. Das ist nicht überall möglich, aber wir versuchen Beispiele darzustellen oder Beispiele zu suchen, wo es möglich ist, solche Bewertungen vorzunehmen und diese Beispiele auch publik zu machen.
An wen gehen denn jetzt diese Zahlen bzw. Berechnungen? Also wenn ich jetzt an Ihr Beispiel mit den Mooren anknüpfe von vorhin, nützen mir ja jetzt persönlich diese Zahlen im Alltag nichts. Also was passiert mit diesen Berechnungen, an wen gehen die?
Ja, im Grunde gehen sie an alle diejenigen, die über Landnutzung Entscheidungen treffen. Das sind beispielsweise Vertreter in den Kommunen, die über Flächenausweisungen zu entscheiden haben. Das sind Vertreter in den Ministerien der Bundesländer oder auch auf Bundesebene, die bestimmte Gebiete als Schutzgebiete ausweisen oder eben nicht ausweisen wollen. Also es geht eigentlich um die Entscheider. Entscheider über Landnutzung und über Flächenverbräuche. Und diese Entscheider sind oftmals öffentliche Entscheider. In manchen Fällen vielleicht auch wir als private Personen, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen. Aber in den überwiegenden Fällen sind es öffentliche Entscheider über Landnutzung. Und die versuchen wir zu erreichen. Das heißt, für die versuchen wir, die Ergebnisse bereitzustellen. Der Punkt ist der, wir glauben, dass diese ökonomische Sichtweise eben auch Entscheider besonders gut erreicht, weil viele Entscheidungen werden unter Kosten-Nutzen-Abwägungen getroffen. Schauen Sie nur eine Gemeinde an, wenn es um Verkehrs- und Siedlungsentwicklung geht, dann schaut die Gemeinde auf die zusätzlichen Arbeitsplätze, auf die Einwohner, die gewonnen werden können, auf die Gewerbesteuereinnahmen oder überhaupt die Steuereinnahmen. Aber was hinten runterfällt, ist, dass die Flächen, die ausgewiesen werden, auch Verluste darstellen. Das sind natürlich die Kosten für Infrastrukturentwicklung und Infrastrukturerhaltung, aber in vielen Fällen auch Leistungen dieser Flächen für die Natur, die dann verloren gegangen sind.
Wurden denn diese Arten von Berechnungen auch schon tatsächlich politisch schon umgesetzt oder reden wir von der Theorie, dass sie benutzt werden könnten? Und wenn, hätten Sie vielleicht ein Beispiel daran, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, dass Ihre Berechnungen als Umweltökonom schon dafür genutzt wurden?
Also wir entwickeln diese Beispiele als zusätzliche naturschutzbezogene Argumente, die aber nicht von der Naturschutzseite herkommen, sondern eben ökonomisch versuchen, Entscheidungsträger zu erreichen. Im politischen Prozess spielen diese Beispiele durchaus eine Rolle. Sie werden diskutiert, wenn es beispielsweise darum geht, Gesetzesfolgenabschätzungen oder Verfahren über Gesetzesfolgenabschätzungen vorzulegen. Da wird derzeit diskutiert, bei solchen Verfahren auch die Verluste, die bei Flächenausweisungen entstehen, für also verlorene Ökosystemleistungen, die bei Flächenausweisungen auftreten, auch die in eine solche Handlungsanweisung mit einfließen zu lassen. Also eine Handlungsanweisung über Gesetzesfolgenabschätzung. Und da beispielsweise wird überlegt, solche Indikatoren mit aufzunehmen.
Als ich mich informiert habe zu dem Thema, habe ich mir auch Beiträge von Ihnen bereits angeschaut. Sie waren ja schon des Öfteren in Interviews, auch im Beitrag zum Beispiel Dreisat Nano zu sehen. Und da hatte ich den Eindruck, dass Sie sich ganz oft und viel dafür rechtfertigen müssen, was Sie da in Ihrem Institut und auch als Umweltökonom machen müssen. Dabei klingt es für mich eigentlich schon so, dass Sie einfach nur Chancen darin sehen wollen, die Umwelt zu schützen. Warum glauben Sie, kommt da bei vielen Menschen so eine kritikhafte Standhaltung dem gegenüber auf, was Sie da machen?
Ja, viele sehen den ökonomischen Ansatz sehr verengt und sehen erstmal Ökonomie sehr negativ und sagen, das ist ja nur die Wirtschaft. Der eine Punkt, den wir dann immer wieder korrigieren müssen, ist, Ökonomie ist jetzt nicht Wirtschaft oder wirtschaftliches Interesse, sondern Ökonomie ist etwas über Knappheit. Und wir argumentieren ja gerade gesamtwirtschaftlich, also volkswirtschaftlich und nicht betriebswirtschaftlich. Es geht also nicht um die Unternehmen und den Businessbereich, es geht um gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtseffekte. Das ist der eine Punkt, der immer wieder richtig zu stellen ist. Der zweite Punkt ist, dass uns vorgeworfen wird, wir würden immer wieder und alleine monetarisieren wollen, die Natur monetarisieren wollen, ihr einen Preis verleihen wollen. Und da müssen wir darauf hinweisen, dass eine Monetarisierung eine mögliche Form von Inwertsetzung ist, dass aber in ganz vielen Fällen eine solche Monetarisierung auch einfach nicht möglich ist, technisch nicht möglich ist und dass die Natur einen Wert an sich hat. Das ist auch vollkommen anerkannt von uns, aber da werden wir oft sehr verkürzt dargestellt und der breite Ansatz, den wir hierbei verfolgen, der wird dann nicht in dem Maße gesehen.